Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 164 am 14. November 2024. Ich bin Kerstin Kuhne-Katz und heute spricht Klaus Fühner mit der Präsidentin der Bundesarchitektenkammer, Andrea Gebhardt. Los geht's.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Heinze Architekturfunk. Ich bin heute zu Gast bei Andrea Gebhardt, selbstständige Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin bei Mal Gebhardt Konzepte, seit Mai 2021 Präsidentin der Bundesarchitektenkammer, in 22 stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsrats der Bundesstiftung Baukultur geworden und überhaupt seit vielen Jahren berufspolitisch sehr engagiert, sei es als Präsidentin des Bundes Deutscher Landschaftsarchitektinnen oder als Mitglied im Kuratorium für nationale Stadtentwicklung und daher auch immer zeitlich extrem eng getaktet. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute miteinander sprechen können. Hallo, Andrea.
Hallo, ich freue mich sehr, dass du da bist, dass wir heute Nachmittag ein bisschen Zeit haben, uns zu unterhalten.
Wir führen dieses Gespräch in eurem Büro für Landschaftsarchitektur und Stadtplanung in München und nicht etwa in den Räumen der Bundesarchitektenkammer in Berlin. Hier arbeiten über 50 Menschen, wenn ich richtig auf der Internetseite nachgezählt habe. Also ihr seid ein echt großes Büro. Wie habt ihr euch organisiert, um zukunftsfähig zu bleiben und auch um für dich den Freiraum für diese ganzen ehrenamtlichen Aufgaben zu ermöglichen?
Ja, wir sind so organisiert, dass wir eine Partnerschaftsgesellschaft sind. Wir sind 5 Partnerinnen und Partner zusammen. Bis Ende 2021 oder Beginn 2022 habe ich das Büro mit meinem Mann zusammengeführt. Er hat seine Anteile dann an 4 Kolleginnen und Kollegen aus dem Büro verkauft, sodass wir jetzt 5 Partner sind.
Mhm. Und du bist aber schon auch noch operativ in die Projekte
eingebunden. Und es macht mir auch sehr viel Spaß, die Arbeit hier im Büro mit den Kolleginnen und Kollegen. Das ist so meine Homebase sozusagen, von der aus ich auch dann dieses Präsidentinnenamt gut machen kann, weil wir viele Sachen zusammen besprechen. Und ich natürlich auch, sei es bei Vergaben, sei es bei HAI, sei es bei der Frage Nachhaltigkeit, immer aus der direkten Praxis komme und sofort das einordnen kann, was bedeutet es auch in der HAI-Diskussion oder, was bedeutet es für das Tägliche bei uns.
Man sieht dich ja überall und nirgendwo, deswegen habe ich mich schon gefragt, wie viel Zeit verbringst du wirklich im Büro?
Ich verbringe so viel Zeit wie möglich im Büro. Ich arbeite bisschen mehr als 40 Stunden die Woche und dadurch geht es wunderbar.
Ja. Du hast ja mal Geografie studiert, wolltest Geografin werden, habe ich gelesen. Ich hoffe, dass das stimmt. Sogar in Marburg, meiner Heimatstadt. Was hat dich dann davon weggebracht?
Also das Geografiestudium war extrem interessant. Es ist eine wirklich tolle Bildung. Man erfährt ganz viel. Ich habe Soziologie noch als Nebenfach gehabt und Ökonomie. Also mich mit vielen Sachen auseinandersetzen können. Wir waren damals nur 8 Studierende, die auf den Diplomstudiengang gegangen sind, das erste Jahrgang. Und es war wirklich super. Ich bin mit einem guten Freund jetzt noch sehr eng befreundet. Was mich dann davon entfernt hat sozusagen, war ein Artikel in einer Zeitung. Es ist die Zeitschrift Brigitte, die ich bei...
Die gibt es sogar heute noch,
ja, die gibt es heute noch. Und die habe ich in einer Physiotherapeutenpraxis gelesen. Und da war ein Artikel und der hieß, sie kämpft um jedes Stückchen Landschaft von einer Landschaftsarchitektin. Ja. Das habe ich dann gefragt, ob ich es mitnehmen darf und habe mir das dann noch einmal so zu Gemüte geführt und dann am übernächsten Tag schon meine Eltern angerufen und gesagt, ich höre auf mit Geografie, das ist zwar wahnsinnig interessant, aber ich möchte gerne Landschaftsarchitektur studieren. Und da bin ich dann aber in Marburg geblieben, weil du fragst, Marburg hat mir sehr gut gefallen und habe in Marburg im Botanischen Garten ein Vorpraktikum zum Studium gemacht.
Ah, okay. Der alte Botanische Garten.
Ja, das war nicht der alte, aber ist gerade der neue eröffnet.
Oben auf den Lahnbergen.
Der oben in den Lahnbergen hat Professor Cimek geplant, auch ein Landschaftsarchitekt. Und es war natürlich besonders interessant für mich, da mit dabei zu sein bei diesem Aufbau dieses Botanischen Gartens. Ja.
Dein Vater hat aber keine Rolle gespielt bei der Berufswahl oder bei der Änderung der Berufswahl?
Änderung nicht, aber insgesamt gesehen bei dieser Frage Planung. Mein Vater ist Architekt gewesen, hat einen Lehrstuhl hier in München an der Universität gehabt und ich habe natürlich als Kind schon gewusst, was ein Kniestock ist und wie ein Fenster richtig sitzt und die ganzen Sachen, das hat man einfach immer mitbekommen und auch, dass es sehr viel Arbeit ist. Ich wollte eigentlich nie so viel arbeiten wie mein Vater, aber jetzt glaube ich, ist es das Pensum mindestens genauso groß. Aber es ist natürlich, was ich sicher von ihm gelernt habe, ist diese absolute Begeisterung für das, was man tut, für die Frage der Planung, für die Frage der Umweltgestaltung. Mhm. Und da haben wir uns auch glänzend verstanden und viel miteinander diskutiert, aber ich wollte nie Architektin werden.
Gibt es eigentlich bei der Kammer ein Thema, um die einzelnen Fachdisziplinen, also die deutlich geringer sind in der Mitgliederzahl, also die Stadtplanung, die Innenarchitektur und die Landschaftsarchitektur gegenüber den Hochbauarchitekten, muss man da vermitteln?
Nee, ich sehe so, also das ist, denke ich, auch mit mir als Person relativ klar, dass es eine Gemeinsamkeit nur sein kann. Ich denke, wenn man das gegeneinander ausspielt, ist man völlig auf dem falschen Weg, sondern es geht wirklich darum, Umweltgestaltung im Gesamten sich anzugucken, von der Stadtplanung, Landschaftsarchitektur, Hochbauplanung, Innenarchitektur. Und das ist ja auch das ganz große Prä unserer Kammern, dass alle vier Fachdisziplinen da zusammen sind. Also, dass man es nicht trennt und sagt, das dürft ihr, das dürfen wir, sondern es wirklich miteinander diskutiert, auch im Vorstand alle mit vertreten sind und man damit, denke ich, wirklich zukunftsfähige Ideen entwickelt. Hm.
Gibt es denn Punkte, wo man sagt, da gibt es eine Konkurrenz oder auch vielleicht Unstimmigkeiten? Also ein Beispiel, was mir so spontan einfällt, ist die Bauvorlagenberechtigung bei den Innenarchitekten.
Ja, da gibt's natürlich, die einen Kammern machen so, die anderen Kammern machen so. Das ist ja Länderkammer verschieden, muss man ja sehen. Und, oder verschieden in den Länderkammern. Und da gibt's eben Diskussionen darüber. Aber ich denke, das ist ganz normal, dass man sagt, das ist mehr unseres, das ist mehr eures. Aber wir kommen eigentlich immer auf gute gemeinsame Nenner.
Ich wollte dich eigentlich fragen, ob die Kammern ein Nachwuchsproblem haben. Dann habe ich aber nochmal recherchiert und mir ist aufgefallen, dass die Mitgliederzahlen seit den 80er Jahren stetig gestiegen sind und tatsächlich auch die jungen Architekten in den vergangenen 5 Jahren um 50% zugenommen haben. Also mein subjektiver Eindruck wäre ein komplett anderer gewesen. Woran liegt es, dass die Kammern so attraktiv sind nach wie vor? Durch die Bank.
Weil sie einfach attraktiv sind. Wo kann ich denn sonst diesen Austausch pflegen? Wir sagen ja immer, die jungen Menschen wollen sich nicht mehr organisieren und wollen alles nur noch sporadisch machen. Ich mache nicht diese Erfahrung, sondern es gibt ganz klar viele junge Menschen, die sich auch engagieren wollen in den Kammern und sagen, das ist ja unsere Zukunft. Es geht ja wirklich darum, zukunftsfähig zu sein. Und es war jetzt eine Zeit lang vielleicht manchmal so die Konnotation, das ist was altmodisches, so eine Kammer. Aber ich habe so das Gefühl, dass sich das etwas ändert und dass schon ein großer Zuspruch da ist, in die Kammer zu gehen und da auch etwas zu verändern in der Gesellschaft, etwas in der Architektursprache sich anzugucken, zusammen mit vielen anderen etwas voranzubringen. Es hat mich auch letztens gefreut, ich hatte ein Einstellungsgespräch mit einer jungen Kollegin, wo wir hoffen, dass sie bei uns arbeitet, und sie hat mich sofort gefragt, ist es gewährleistet, dass ich hier im Büro in die Kammer eintreten kann? Und das können wir im Büro natürlich gewährleisten, weil wir alle Leistungsphasen machen und damit natürlich den jungen Menschen auch die Möglichkeit bieten, in allen Leistungsphasen mitzuarbeiten und damit diese Eintragungsmöglichkeit zu haben für die Kammer. Mhm. Und das fand ich total interessant, dass jemand junger, der gerade fertig ist mit dem Studium, mich das als zweites fragt.
Ja, auch als Einstellungsvoraussetzung für sich. Ja, ne? Ja. Was mir natürlich auffällt, gerade in den letzten Jahren, ist, dass die Kammern, die Länderkammern, aber auch eben du oder die Bundesarchitektenkammer mit dir auch sehr politisch aktiv sind, also sehr stark voranschreitet. Vielleicht ist das ja auch ein Grund für viele Menschen zu sagen, hier, das ist super, da fühlen wir uns super vertreten, da wollen wir mit rein oder da bleiben wir in jedem Fall dabei.
Ich hoffe, dass es so ist. Es sind ja auch, also mir persönlich macht es ja auch sehr viel Spaß und Freude und ist auch erfüllend, muss ich sagen, in der Bundesarchitektenkammer zu arbeiten, weil man doch mehr erreichen kann, als man denkt. Also die Selbstwirksamkeit ist sehr stark, wenn man sich engagiert, mit den Politikerinnen und Politikern arbeitet. Und ich denke, dass ja jetzt der Gebäudetyp E in der Abstimmung ist, im Kabinett abgestimmt wird und dann in den Bundestag geht. Das hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass es so schnell möglich ist, muss ich schon sagen. Also da muss man sagen auch, dass die Regierung extrem offen ist. Auch die Frage mit den Bauordnungen, dass die Bauordnungen geändert werden, dass wir insgesamt eine Bauordnung verabschiedet haben, eine Musterbauordnung, die alle Länderkammern mittragen. Ja. Das ist natürlich noch nicht gesagt, dass es dann in den Ländern umgesetzt wird, aber die Länder tragen es, die Länderkammern tragen es mit. Und das finde ich schon ein enormer Schritt, dass alle 16 Länder da mitmachen und es eindeutig so nach außen kommunizieren. Ja. Ich glaube, das sind ganz große Assets, die auch wirklich diese Bauwende beschleunigen können.
Ist denn dieses föderale System an diesen Punkten wirklich zuträglich? Also ich will dich jetzt nicht
du willst mich nicht
dazu nötigen, Konflikt. Jetzt zu sagen, ja, nee, aber, lass uns das föderale System abschaffen. Aber
nein, aber das föderale System hat natürlich Vor- und Nachteile. Und für mich die Vorteile sind, dass verschiedene Ideen zusammenkommen. Ich glaube das schon, dass man das in verschiedenen Ländern sieht. Aber was natürlich wirklich schwierig ist, ist, wenn wir nicht eine Eintragungsvoraussetzung haben für alle, wenn es nicht so ist, dass die Fortbildungen gleich gewertet werden. Also, und die Bauordnungen unterschiedlich sind. Es ist ja, ich sage immer das Beispiel, in der Bayer fällt schon bei 50 Zentimeter richtig hin und der Baden-Württemberger erst bei einem Meter. Also da muss ich erst Absturzhilfen bauen. Und das sind alles so Sachen, wo man sagt, das ist irgendwie in der heutigen Zeit ein bisschen anachronistisch.
Mit Anlass unseres Gesprächs ist ja auch die Mitwirkung der Bundesarchitektenkammer, aber auch eben deine persönliche Mitwirkung beim Klimafestival, das am 21. und 22. November in der Station in Berlin stattfindet. Wo stehen wir aus deiner Sicht als Präsidentin der Bundesarchitektenkammer aktuell bei der Transformation der Baubranche? Ich habe den Eindruck, medial, marketingtechnisch passiert total viel, aber in der Praxis gibt es wenig Referenzen, wenig Beispiele. Vielleicht ist jetzt ist die Initiative in Bayern so ein Vorreiter. Thema in dem Zusammenhang, aber wo stehen wir deiner Meinung nach insgesamt?
Also ich denke, dass die Kolleginnen und Kollegen das schon sehr ernst nehmen, dass man immer wieder überlegt, wie kann man das machen. Aber man kommt natürlich oft als Adler, fängt man an bei einer Planung und landet als Spatz. Und solange die Frage des CO2 nicht bepreist ist und nicht klar ist, dass das CO2-Einsparen eigentlich das Asset ist, mit dem ich meinen Bau finanziere am Ende des Tages. Sind natürlich immer noch, welche Baustoffe sind am günstigsten und wie sie hergestellt werden, ist erstmal sekundär einfach eine Größe, mit der man arbeiten muss als Architekt, Architektin. Sobald Änderungen in diese Richtung kommen, und ich denke, das wird mit der Zeit kommen. Man kann jetzt nicht sagen, sofort das nächste Gesetz von der jetzigen Regierung, die sollen nochmal sicher blutige Nase, und das wäre sicher falsch. Aber es muss ja darum gehen, am Ende des Tages die Frage des CO2-Verbrauchs zu bepreisen, beziehungsweise zu sagen, das und das Kontingent ist vorhanden, um dann eben mit erneuerbaren Energien heizen zu können, Warmwasser, Baustoffe, also sozusagen Bau- und Lebenszyklus miteinander sich anzuschauen. Und wenn in der Richtung die Gesetze weiterentwickelt werden und auch die zukünftige Bundesregierung das macht, dann kommt die Bauwende voran. Wenn das nicht der Fall ist, ist es sehr viel schwieriger. Ich selber habe jetzt letzte Woche ein großes Projekt beraten, in Regensburg, und da war es wirklich so, dass die Kolleginnen und Kollegen, also ich war wirklich tief beeindruckt, mit Holz bauen, das ist ja mal eine Nummer, aber das Holz soll aus der Gegend kommen, und das, was ganz besonders interessant war, mit Lehm, und der Lehm ist in der Baugrube, auf der sie bauen wollen. Und den wollen sie nehmen, um dann eben auch dieses Gebäude zu bauen, und es ist nicht für irgendeine Firma, sondern wirklich für eine ganz große, auch auf der ganzen Welt tätige, große Firma, die sich mit der Frage neuer Technologien auseinandersetzt. Also, dass da plötzlich so ein Player, der normalerweise wären die gekommen, hätten gesagt, wir wollen so und so machen, und der Gestaltleitfaden, sondern genau umgekehrt. Die gesagt haben, es ist wichtig, der Gestaltleitfaden, dass sie wissen, was sie machen können, und dann diese Frage der Nachhaltigkeit wirklich weitergegangen sind, als wir uns das vorgestellt haben, und das also wirklich ein ganz tolles Beispiel ist. Und solche Beispiele begegnen einem immer mehr. Also es war früher überhaupt nie der Fall, und jetzt kommt es immer mehr, dass Beispiele kommen, wo Leute plötzlich ganz weit gehen, um eben diese Frage der Nachhaltigkeit wirklich ernst zu nehmen.
Da ist die Haltung schon ein wesentlicher Aspekt. Oder ein
die Haltung ist ein Aspekt, in dem Fall wollen sie auch die DGNB-Zertifizierung, denke ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also da gibt es verschiedene Aspekte, die da eine Rolle spielen, aber das ist plötzlich so einen Impact hat auf das Gebäude selber, das ist natürlich neu.
Gibt es in der Landschaftsplanung oder der Landschaftsarchitektur und letzten Endes dann auch im Städtebau eigentlich einen ähnlichen Transformationsprozess, ja, wie man ihn im Hochbau?
Also sogar extrem, und zwar mit der ganzen Frage Klimaanpassung ist in Stadtplanung und Landschaftsarchitektur natürlich das große Thema. Wie schaffen wir es, die Städte so zu transformieren, die öffentlichen Räume, aber auch die privaten Freiräume, dass wir wirklich diese Klimaanpassung hinbekommen? Was ich da noch als ganz extrem wichtig sehe, ist natürlich auch die Frage der Biodiversität. Und die kann ja auch nur über die Pflanzen laufen und die Möglichkeiten, die wir da haben. Und da ist auch die Landschaftsarchitektur extrem herausgefordert. Wenn man sich die neuen Entwürfe anschaut, sowohl in den Wettbewerben als auch die, die eben jetzt gerade verabschiedet werden, sind die viel, viel grüner, als sie früher waren, sind viel vielfältiger, als sie früher waren. Und diese Idee der steinernen Stadt wird wirklich langsam abgelöst.
Gibt es da auch maßgebliche Vorgaben im Bebauungsplan?
Im Bebauungsplan ja, grundsätzlich schon. Auch die Freiflächengestaltungssatzung, die ja in Bayern leider jetzt abgeschafft werden soll, weil die bayerische Landesregierung meint, man soll solche Vorgaben nicht mehr machen. Ich glaube, das ist ein Riesenfehler, wenn das passiert. Aber im Augenblick gibt es sie ja noch. Und dann ist es natürlich so, und da muss man schon auch das Bauministerium loben, die haben jetzt neue Leitfäden auch herausgegeben, Klimaanpassung in der Stadt, Klimaanpassung im öffentlichen Raum, über Biodiversität, also wirklich hervorragende Broschüren, die auch mit den Förderrichtlinien zusammenpassen, sodass auch da die Förderung intensiv da ist. Hin zu Klimafreundlichkeit ist ja auch über das Umweltministerium da. Also da sind wirklich, seit die neue Regierung am Ruder ist, sehr, sehr viele Sachen passiert und sehr viele Sachen ermöglicht worden.
Wie können wir denn aus Sicht der Planerinnen und Planer die Bauwende weiter vorantreiben? Also ich habe oft das Gefühl, aber auch das ist nur ein subjektiver Eindruck, dass in vielen Büros ja diese Transformation, Lebenszyklusanalyse, Gebäudematerialpass, diese ganzen Nachhaltigkeitsthemen noch gar nicht so in der Praxis eingeführt sind und die Prozesse auch noch gar nicht richtig definiert sind.
Die sind sicherlich in manchen Büros da und in anderen weniger. Es wird natürlich vom Bauherrn auch, je nachdem, wenn es verlangt wird, ist es sofort da. Wenn es nicht verlangt wird, ist es nicht da. Wenn es die Genehmigungsbehörde verlangt, ist es da. Das ist ja auch immer eine Frage von Angebot und Nachfrage, ja ganz klar. Genauso wie bei allem anderen. Und um das auch noch einmal weiter zu entwickeln, haben wir ja jetzt gerade die Liste derjenigen, sind wir gerade dabei zu erarbeiten, die als Nachhaltigkeitsexpertinnen und Experten auf einer bundesweiten Liste gelistet werden können. Das Register Nachhaltigkeit nennen wir das. Und da haben wir ein Curriculum entwickelt, die Kammern zusammen, läuft jetzt alles über die Bundesarchitektenkammer, die Listenführung, und dann aber in den Ländern auch wieder wird es befüllt, sodass ich eine Fortbildung mache, um eben Nachhaltigkeitsexpertin, Nachhaltigkeitsexperte zu werden. Und das ist sozusagen essentiell aus meiner Sicht, um diese Frage der Nachhaltigkeit wirklich weiterzubringen. Es hilft uns nichts, wenn Nachhaltigkeitsexperten nur auf der DENA-Liste sind und dann Handwerker und sonstige alle Nachhaltigkeitsexperten sind. Ich denke, das Thema Nachhaltigkeit im Bauen und Planen muss von der Architektenschaft ausgehen, weil der Witz ist ja der, dass ich am Anfang mir das überlege, um dann immer wieder Rückkopplungen zu machen im Vorentwurf. Es nützt nichts, sich mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen, wenn klar ist, wie das Gebäude ist und wie es steht. Dann kann ich noch an der Heizung was machen oder an verschiedenen anderen Sachen oder manche Materialien. Aber Nachhaltigkeit ist ja wirklich sehr viel mehr und ist ja auf der einen Seite diese ganze ökologische Frage, aber auch eine soziale Frage.
Und es wäre dann so, dass ein Nachhaltigkeitsexperte oder Expertin quasi verpflichtend mit beauftragt werden müsste in einem Projekt, so wie vielleicht ein Siegeco?
Die Idee von uns ist die, dass man sagt, die ganzen Förderprogramme, die sich damit auseinandersetzen, die können nur beantragt werden, wenn dieser Nachhaltigkeitsexperte
Expertin macht. Also ähnlich wie bei den KfW.
Genau, so in der Richtung und genauso irgendwann dann auch bei der Genehmigung. Und ich glaube, das ist wirklich absolut zukunftsweisend, wenn wir das schaffen. Das war ja dauernd die Frage, wie schaffen wir es, diese Nachhaltigkeit in die Breite zu bringen. Und da kam von uns dann ganz schnell die Idee zu sagen, ja, wir sind verkammert, das heißt, wir sind dem Allgemeinwohl verpflichtet. Wir sind nicht einfach nur irgendwas. Und damit haben wir das so weiterentwickelt, dass man gesagt hat, es muss niedrigschwellig werden, also es muss Breitensport werden sozusagen. Und Breitensport, das sind 144.000 Kolleginnen und Kollegen in den Architektenkammern und nochmal 40.000 in den Ingenieurkammern. Also wir machen es mit den Ingenieuren zusammen.
Im Juni haben wir das letzte Mal miteinander gesprochen und da ging es insbesondere um die Änderungsvorschläge für die Musterbauordnung. Mhm. Wie ist da der Stand?
Da ist der Stand, dass es in einzelnen Ländern weitergeht und die Musterbauordnung umgesetzt wird in Teilen. Aber wie ich so vorher kurz erläutert habe, ja jedes Land seine eigene Bauordnung macht und damit auch die Ministerinnen und Minister auch auf ihre Eigenständigkeit doch immer wieder schauen. Und dann da einzelne Dinge übernehmen und andere nicht. Das ist noch viel Arbeit, aber es ist schon mal auf dem Weg.
Die wesentlichen Änderungen in Bezug auf den Umgang mit dem Bestand beinhalten ja einen Aspekt, der das Gebäude nach seinem Baujahr einstufen soll und keinen Neubaustandard bei einer Umnutzung verlangen soll.
Ja. Das ist doch prima.
Ja, das ist super, natürlich. Ja, das ist eigentlich der Befreiungsschlag.
Genau, und das soll ja auch umgesetzt werden.
Ist das auch ein Teil, der mit umgesetzt wird und der auch anerkannt oder akzeptiert wird?
Das ist auch unterschiedlich von Land zu Land, aber grundsätzlich ja.
Spüren Sie da in den Kammern oder in den Länderkammern auch Einfluss der Industrie? Also gibt es da einen Lobbyismus?
Also ich kann von mir behaupten, dass keinerlei Einflussnahme von der Industrie jetzt da zum Beispiel auf mich oder auf meine Kollegen in der Bundesarchitektenkammer genommen wird, also in keinster Weise, sondern auch die Industrie das versteht, also zumindest mit denen ich spreche, von den Verbänden beziehungsweise von den Köpfen der Verbände, dass das schon eingesehen wird, dass das notwendig ist und die Sachen so weiterentwickelt werden. Und es geht, also da muss man auch sagen, der Bauindustrie, zumindest mit denen ich spreche, schon wirklich auch darum, dass wieder gebaut werden kann. Mhm. Im Augenblick ist man ja in einer Situation, wo man wie mit gefesselten Armen da sitzen, dass das mit den Zinsen nicht so gut läuft, dass die Baukosten hoch sind, dass man zu viel machen muss. Und es geht ja wirklich darum, es zu schaffen, diese soziale Frage des Wohnraums umzusetzen. Und ich glaube, natürlich sind Einzelinteressen immer wieder mit dabei. Das ist ja überhaupt nicht zu leugnen. Das ist ja bei jedem so. Aber das Ziel zu sagen, wir wollen keinen sozialen Brennstoff, der uns die Demokratie auseinanderfliegen lässt, das glaube ich ist bei allen absolut angekommen und da gehört das Wohnen natürlich dazu.
Aber keiner hat eigentlich so eine richtige Lösung, ne? Wie man das Wohnen wieder bezahlbarer machen
kann. Ja, aber ich meine, das ist ja mal der Gebäudetyp E, ist eine der Möglichkeiten. Dann, wenn man schneller genehmigen kann und wie wir jetzt auch gerade besprochen haben, nach den alten Regularien, dann ist auch so wieder eine Verbesserung da. Im Augenblick gehen die Zinsen zurück und auch die Baukosten gehen zurück. Also ich glaube, wir kommen schon wieder in eine Range, die natürlich nicht so sein wird wie vor der Inflation, aber da war ja auch das mit 0,5% Zinsen fast eine ungesunde Angelegenheit. Also das muss man schon auch sehen. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man jetzt lernt, dass man auch anders bauen muss, auch andere Ideen entwickeln muss mit dem Gemeinsamen. Dass auch viele gemerkt haben, dass die Wohnungen vielleicht kleiner sind oder mehr Gemeinschaftsräume und solche Herangehensweisen, dass die immer mehr kommen.
Du hast eben schon den Gebäudetyp E erwähnt. Bayern ist ja Vorreiter, was die Umsetzung der ersten Pilotprojekte angeht. Gibt es eigentlich auch in anderen Bundesländern mittlerweile?
Ja, es gibt in Schleswig-Holstein läuft es, in Hamburg läuft es. Also es sind in vielen Bundesländern ist das ein ganz wichtiger Punkt, den die Länderkammern, aber beziehungsweise auch die Ministerinnen und Minister aufgreifen und versuchen da zu überlegen, wie kann man das umsetzen. Hm. In Bayern sind es ja 19 Pilotprojekte, was ganz toll ist.
Gibt es da auch schon erste Erfahrungsberichte?
Ja, es gibt erste Erfahrungen und erste Pläne, die haben wir auch letztes Jahr schon gezeigt. Und es ist wirklich toll, was den Kollegen und Kolleginnen da alles an Ideen, was da alles an Ideen entwickelt wird. Und man sieht damit natürlich, dass dieser Gebäudetyp E, dieses Einfache, aber auch das nicht experimentell im Sinne von vielleicht klappt's nicht, sondern eigentlich im Sinne von wie kann Zukunft aussehen, da wirklich ernst genommen wird.
In der Regierungserklärung der Bundesregierung stand der Gebäudematerialpass mit drin.
Ja.
Der ist aber meines Wissens bis heute noch nicht beschlossen.
Aber der soll beschlossen werden, der Gebäude. Das ist ja immer wieder die Diskussion im Parlament. Und das ist ja auch gut, wenn man das hat, dass das dann mit dabei ist, sodass ich weiß, welche Materialien verbaut worden sind und welche ich dann wieder nutzen kann. Das ist ja auch interessant mit diesem zirkulären Bauen. Als erstes versucht man natürlich erstmal zu bauen, was auch Bestand hat. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was auch wichtig ist, ist sicherlich, dass wir uns das genau anschauen, welche Standards wir wirklich wollen, auch bei der Dämmung, dass man jetzt nicht sagt, jedes Gebäude aus den 60er Jahren muss so stark gedämmt werden, sondern jedes Gebäude aus den 60er Jahren muss gut entwickelt werden und eine Möglichkeit der Heizung mit nachwachsenden Rohstoffen. Das ist eigentlich so die Tendenz, die wir brauchen.
Ich möchte jetzt nochmal auf den Gebäudematerialpass zu sprechen kommen. Was bedeutet das denn für die Planungsbüros an Dokumentationspflichten gegenüber Stand heute?
Ich selber habe keinen Pass bisher ausgestellt und kann das jetzt nicht im Einzelnen sagen. Aber es ist natürlich so, dass ich mir genau überlegen muss, was ist da drin. Aber ich mache ja auch die Ausschreibung, in der genau drin steht, was drin ist in den Gebäuden. Also dass das jetzt nicht so ist, dass der Architekt kann sowas.
Ja, sicher. Also es muss halt natürlich nachverfolgt werden.
Das ist natürlich eine zusätzliche Aufgabe.
Genau, das war jetzt so die Frage in Richtung, wie sich eigentlich die Arbeitsprozesse verändern werden in den Planungsbüros. Ein anderes Thema ist natürlich jetzt ganz stark KI in der Architektur. Wie ist da deine Einschätzung? Wo wird die Reise da hingehen?
Das kann ich nicht einschätzen. Das wäre jetzt völlig vermessen, das zu sagen. Aber es hat natürlich große Hilfestellungen. So sehe ich das. Also das fängt an bei Texten, die man grundsätzlich schreibt und dann noch einmal, zumindest die Rechtschreibfehler sind draußen.
Redigieren lässt, ja.
Nein, aber auch, dass man, ich habe das letzte jetzt mal ausprobiert mit Freianlagen, mir zeichnen lassen von KI, war witzig, aber es war ganz anders, als wir das machen würden. Das wird sicherlich immer genauer. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um als Architektenschaft, dass wir sagen, wollen wir, dass unsere Ideen all over gespreadet werden, was ja, wenn ich KI trainiere, der Fall ist, oder gibt es irgendwelche Ideen, wie die Kammern und die Architektenschaft miteinander ein Konglomerat schafft, in dem wir alle auf unsere KI-Ideen zugreifen können und nicht andere.
Okay, Andrea, jetzt sind wir schon fast am Ende. Ich habe mir noch so 2-3 Fragen überlegt, die ich dich gerne fragen wollte. Zum einen weiß ich gar nicht, wie lange wird man denn eigentlich als Präsidentin der Bundesarchitektenkammer gewählt?
Für 4 Jahre.
Und man kann auch wiedergewählt werden? Mhm. Ist das wie bei der US-Präsidentenwahl?
Nicht zweimal, sondern es gibt öfters. Ich weiß nicht, ob man mal darüber diskutieren soll, wie man es begrenzt. Sicherlich wäre es jetzt falsch, wenn ich jetzt die nächsten 20 Jahre Präsidentin bin. Aber es macht mir Spaß und ich würde sicherlich noch einmal eine Legislatur machen, wenn ich gewählt werde, wenn die Kolleginnen und Kollegen der Meinung sind, ich mache es gut.
Was möchtest du noch erreichen für deine Präsidentschaft?
Jetzt in dem nächsten Jahr möchte ich das gerne erreichen, dass wir es schaffen, diese Nachhaltigkeitsregister wirklich weiter auszubauen oder auf die Straße zu bringen, dass man es auch mit dieser Verquickung mit der Regierung hinbekommen, dass man sagt, die KfW-Mittel sind dann möglich, wenn ich da Mitglied bin. Also das wäre mir ganz wichtig, dass wir das schaffen, diese Bauwende, mit der ich ja damals auch als Präsidentin angetreten bin, oder meine Rede damals, um Präsidentin zu werden, auch gehalten habe, how will we live together, wie geht's denn mit uns allen weiter, und da gehört die gesamte Umwelt dazu. Das wäre mein Ziel, das zu schaffen und da alle neuen Herausforderungen, die kommen, mit aufzunehmen. Und die Herausforderungen werden ja im Augenblick noch nicht kleiner, sondern eher größer.
Dann wünsche ich dir, dass das auf jeden Fall in Erfüllung geht. Lieben herzlichen Dank. Das war der Heinz Architekturfunk heute mit Andrea Gebhardt, Präsidentin der Bundesarchitektenkammer, und am 21. November live zu erleben auf dem Heinze Baunetz Klimafestival in der Station in Berlin. Herzlichen Dank.
Ich danke herzlich.
Und das war's für heute. Am 21. und 22. November, das ist nächste Woche, heute in einer Woche, findet das Heinze Baunetz Klimafestival in der Station in Berlin statt. Den Link zum Programm und zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Und für alle, die den Podcast Architekturfunk und für alle, die den Architekturfunk hören, gibt es exklusiv einen Gutschein für die kostenlose Teilnahme am kompletten Festival. Gebt beim Online-Ticketkauf einfach den Code AF2024 ein und sichert euch ein kostenloses Ticket. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und eine Bewertung dalasst. Und natürlich, wenn ihr ihn abonniert, sodass ihr auf keinen Fall mehr eine Episode verpasst. Ich freue mich auch, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Dann melden wir uns live vom Klimafestival, und zu Gast hier im Podcast wird der Naturfotograf und Klimaaktivist Markus Maute sein. Entweder wir sehen uns dort live oder ihr hört rein. Danke fürs Zuhören, habt eine schöne Woche. Tschüss. Architekturfunk. Das war der Heinze Podcast Architekturfunk. Redaktion Klaus Fühner und Kerstin Kuhnekatt. Moderation Klaus Fühner. Produktion und Veröffentlichung Kerstin Kuhnekatt. Berlin 2024.